Boah, Leute, ich bin letztens umgezogen. Ich brauche jetzt einen Double Jump, um in meine Wohnung zu kommen.
In welchem Stock wohnst du? Im zweiten, Alter? Ich wohne im siebten. Ich brauche einen Grappling Hook.
Wenigstens musst du nicht gegen die Tür schießen, um reinzukommen.
Leute, Leute, ich weiß, ich bin zu spät. Ich habe den Dash noch nicht freigeschaltet. Moin, moin, Leute, und willkommen zu Fearless. An meiner Seite heute Hase.
Hallo, das bin ich.
Arthur.
Moin.
Und Gast. Willi!
Was geht ab?
Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute so ein bisschen Metroidvania-Gelaber und zur wahnsinnigen Unterstützung haben wir Willi mit dabei. Du bist Kumpel von uns, auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Vor kurzem haben wir uns wieder so ein bisschen getroffen und haben gedacht, ey, lass mal
Reunited.
Irgendwie eine Folge.
Reunited!
And it feels so good!
Ja, genau.
Ne? Und haben gedacht, komm, lass mal eine Folge machen. Du bist ziemlich gut im Thema Metroidvanias allgemein. Und du hast auch gesagt, Roguelikes können wir auch machen, aber heute Thema genau. Metroidvanias, ne? Aber genau, mach doch du gerne einmal ganz kurz deine Vorstellung.
Ja, hi, ich bin Willi, ich bin auch dabei.
Ja, war ich, alles gut.
Nein, ich spiele Videospiele, seit ich Controller in der Hand halten kann. Mit der N64 bin ich eingestiegen, habe aber auch SNES gespielt und damals auch so das erste Mal Metroid gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals auch zu schlecht, zu blöd dafür. Und mein Zugang zu dem Ganzen war dann halt mit Metroid Prime, was für die meisten halt eher nicht so das Ding war, aber für mich war das halt extrem prägend so. Und da werde ich nachher, wenn es dann soweit ist, auch noch einiges dazu sagen können.
Ich wollte gerade sagen, da werden wir reingehen. Mhm. Wir werden gucken, was so passiert. Ihr Jungs, Arthur und Hase,
das bin immer noch ich.
Wir haben ja schon einige dieser Games gezockt, deswegen dachten wir, komm, lass mal schauen, was da so geht. Und ohne Umschweife würde ich sagen, gehen wir directly in das allererste Game rein und ich gehe mal davon aus, dass einige Leute das auch kennen. Es geht nämlich um Hollow Knight.
Das gute alte Hollow Knight. Das
gute alte Hollow Knight.
Tatsächlich, was ich witzig finde, Hollow Knight hat die höchste Spielerzahl verzeichnet, kurz bevor Silksong rausgekommen ist.
Die haben es da auch nochmal aber für 50% rausgehauen.
Ja, ja, absolut, direkt angeboten.
Ich hab nicht zugegriffen, das war ein Fehler.
Ja, mittlerweile habe ich das irgendwie auf allen Konsolen, auf Switch, auf PC und überall. Auf dem Handy habe ich, glaube ich, auch Hollow Knight.
Witzig.
Überall vorhanden.
Ich habe es auf der Switch, aber ich habe keine Switch mehr.
Deswegen fand ich das ganz witzig, dass das wieder beliebt war. Und Hollow Knight, was soll man dazu sagen? Absolut geiles Game, ne? Von drei Leuten, Team Cherry, ins Leben gerufen, daran gearbeitet, rausgedroppt, durch Kickstarter das Ganze gestartet, ne? Crowdfunding gesammelt, kam auch gut was bei raus. Und die Jungs haben es abgerissen. Hollow Knight ist sehr, sehr beliebt, sehr, sehr bewundert auch von einigen Leuten. Oh, von vielen Leuten besser gesagt. Und das, was die auch danach gemacht haben. Das Spiel an sich ist ja sehr, sehr cool. Und aber die kostenlosen DLCs, die rausgehauen wurden, die Erweiterung, Bosskämpfe über Bosskämpfe, schwere Challenges. Und das ist das Merkmal von Hollow Knight. Dass es richtig schwer ist, 2D Metroidvania.
Aber Hollow Knight hat auch wieder gezeigt, man muss nicht einen AAA-Titel haben, damit es ein geiles Spiel wird. Wir haben hier ein Crowdfunding, ne? Also das ist über Kickstarter finanziert. Drei Leute, die ein richtig geniales Game rausgebracht haben. Das Game hat, Willi, wir hatten vorher noch drüber gesprochen, du meintest, dass du um die 80 Stunden in diesem Spiel investiert hast.
In den zweiten Teil.
Oder in den zweiten Teil. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit man in den ersten investiert, aber ein Crowdfunding-Game mit drei Leuten, das so viele Leute einfach fasziniert hat, das so ein geiles Game rausgebracht hat. Das, ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Da kriegt der Begriff Indie-Entwickler oder Indie-Game auf jeden Fall auch fast eine neue Bedeutung. Ne?
Also Indie sind die gewinnen die.
Absolut. 2017 kam das Ding raus und hat die Welt, würde ich fast sagen, im Sturm erobert. Also wirklich ja einiges abgerissen und die Leute übelst begeistert. Ich meine, Hollow Knight hat erstmal kein neues Konzept da irgendwie auf den Tisch gebracht. Ne? Ich meine, Metroidvanias kennen wir eben, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, seit Super Metroid in Verbindung mit Castlevania, dadurch ist ja auch der Begriff ein bisschen geprägt, die beiden großen Urväter dieses Genres und dementsprechend, das ist ja alles schon 30 Jahre her oder was, ne? Aber das in so einem geilen Stil dann wirklich neu zu interpretieren und geil abzureißen, allein auch grafisch, wie geil Hollow Knight aussieht, ne? Dieser schöne gezeichnete Stil in Verbindung aber auch eben mit dem coolen Gameplay. Wir haben eben dieses leicht soulsige, es soll knackschwer sein. Und das ist es auch. Ne? Wenn man an zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich habe Hollow Knight nie selber komplett durchgezockt. Aber wie hieß noch mal dieser eine Path of Destruction? Pain, Pain, danke schön. Pain. Es hört sich sehr nach Pain an.
Den gibt es in Silksong auch, aber da ist er einfacher, weil er kürzer ist.
Okay.
Aber der Path of Pain, ich habe ihn auch nur in einem Video gesehen, bei den Rocket Beans damals. Und holy shit, das ist Pain.
Ja.
Es gab ein Unspielbar dazu, kann ich nur empfehlen. Es ist angenehmer zuzugucken, als es selber zu machen.
Aber der Path of Pain, das war doch das, wo man die ganzen Bosse dann nochmal Stück für Stück oder so.
Nee, Path of Pain ist eine Jumping-Passage quasi, ne? Genau. Mit was weiß ich, wie lange du. Und du hast dann kaum Pausen zwischen, kaum Checkpoints, ne? Dass du von Anfang an wieder anfangen musst, wenn du gestorben bist. Und da besteht die Schwierigkeit, ne? Dann das Movement und alles.
Hört sich an wie der Weg zur Arbeit, aber okay, das auch also, Pain passt.
Habt ihr schon mal Super Meat Boy gesehen? So stellt euch das vor, aber mit der Hollow Knight-Steuerung und wisst ihr, was Pogen ist in Hollow Knight?
Ja.
Genau, der Pogo-Jump, also rund downward a slash und die ganze Zeit von Sachen abspringen.
Ja.
Und das musst du da halt in einem Timing und in einem Fenster machen, so auch mit Walljumps und Kombination, das ist knackig. Knackig und du musst ganz am Ende auch noch zwei Bosse besiegen, die nicht allzu schwer sind, aber dadurch, dass es zwei auf einmal sind und dass du, wenn du Glück hast, noch genug Leben über hast vom Path of Pain, dann ja. Der heißt nicht ohne Grund so.
Der Name ist gerechtfertigt.
Genau.
Ne? Absolut. Naja, und dann allgemein, ne, dieses geile System, dass du dir eben Metroidvania-technisch die ganze Welt so erarbeitest, dir die ganzen Skills holst, die du brauchst, um weiterzukommen an bestimmten Stellen, plus dieses ganze Secret-Ding, ne, dass du nicht weißt, okay, hier ist irgendein NPC, der macht irgendwie dies und jenes, wenn ich das und das mache, dann öffnet sich hier vielleicht irgendetwas und alles ist so ein bisschen wirr und mysteriös, feiere ich immer übel, wenn du dir einfach so wirklich vorkommst, als wärst du jemand, der in dieser Welt einfach erstmal irgendwie klarkommen muss, neu reingeschmissen wird und dir alles so nach und nach erarbeitest, ne, ist ein geiles System und Hollow Knight hat es eben sehr, sehr geil gemacht.
Ja, Hollow Knight hat bei mir ganz stark dieses Bedürfnis geweckt, gegen alle Wände zu schlagen, die ich sehe. Und in Silksong ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, kommen wir noch zu, beziehungsweise interessanter. Aber Hollow Knight hat sehr, sehr viele Geheimnisse. Das, was ich faszinierend finde, ist das Worldbuilding, natürlich das Optische, das haben die echt genailt mit allem möglichen künstlerischer Stil, sehr dunkle Welt. Und aber auch mit der Lore. Das heißt, die Lore ist auch Dark Souls-mäßig quasi ein bisschen versteckt. Ne, da muss man so ein bisschen recherchieren, drauf kommen in dem Sinne, Item Descriptions und solche Geschichten. Das Ding hat von den NPCs und auch allgemein irgendwelche Textpassagen gar nicht so viel Skript tatsächlich.
Ja.
Ne? Das ist vergleichbar mit manchen AAA-Titeln mit einem Prolog quasi,
ja.
Wie viele Wörter da sind. Aber nichtsdestotrotz ist es so schön gestaltet, dass man die Welt und die Lore dahinter absolut versteht und diese Thematik in jeder einzelnen Map, die du besuchst, jedes einzelne Gebiet, es sich absolut geil widerspiegelt.
Mhm. Aber ich finde, ein Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, das mit diesen Secrets und den Wänden, das finde ich so geil auch an den Metroidvania, also das hat Hollow Knight auch mega gut umgesetzt. Du willst wirklich gegen alles schlagen. Du haust da jede Wand, jedes Ding an, weil es könnte ja irgendwas dahinter sein. Selbst wenn es eine Münze ist, die dir eigentlich fast gar nichts bringt, du willst es haben. Ich meine, seitdem ich Metroidvanias gespielt habe, musste ich meine Wand jede Woche neu verputzen, weil ich alle Wände gehauen habe. Es ist,
man ist ja auch geprägt, und dazu kommen wir natürlich auch noch aus dem Super Metroid-Spiel, das ja wirklich gefühlt alles irgendwie zerbombbar war. Beziehungsweise dann hast du irgendwie so einen kleinen Pixel, wo du dich durchbomben kannst, und dann kriegst du irgendwie ein super geiles Power-Up. Und das willst du einfach haben, ne? So wie du sagst. Und
wisst ihr, wo die das abgeguckt haben? Metal Gear, wo man die Wand aufsprengen musste. Musste jetzt einfach.
Ich glaube, Metal Gear kommt später.
Wieso? Nein. Jedes Mal musst du Metal Gear erwähnen.
Yep.
Ja, vielleicht auch zu Recht.
Yep.
Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir switchen fast nahtlos zu Silksong. Davor sagen wir natürlich noch mal unsere Gesamtwertung für Hollow Knight. Das ist ein A geworden. Ich glaube, ziemlich verdient. Und Silksong, Arthur, du spielst bei uns ja aktuell live auf Twitch dieses Game, also vielleicht nicht jetzt aktuell live, weil du im Podcast sitzt.
Das wäre krass, Mann. Das wäre krass. Würdest du gleichzeitig podcasten und live streamen?
Multitasking.
Also doppelstimmig, ne? Dass du im Stream redest und im Podcast unterschiedliche Dinge gleichzeitig.
Wir kommen dazu. Wir schaffen das alles noch.
Magic. Ne?
Das wäre absolut verrückt. Aber mein Gehirn würde explodieren. Instant quasi.
Ja, so ja. Wie du aktuell die ganze Zeit im Game, weil läuft mal mehr, mal weniger schlecht, wa?
Ja, das ist ja unser erstes Streaming-Projekt dann dementsprechend, ne? Und das ist absolut anstrengend, besonders bei Silksong. Silksong, finde ich, ist nochmal eine ordentliche Schippe schwerer als Hollow Knight, also als der erste Teil. Und nicht nur wegen dem Movement, das habe ich ja im Stream auch gesagt. Ich fand das Movement und der Downward Slash ist ja diagonal dann dementsprechend. Das war meine Initialgedanken, dass es deswegen schwerer ist. Es ist aber nicht deswegen schwerer. Es ist einfach allgemein schwerer. Es ist definitiv allgemein schwerer. Hollow Knight, der erste war Telegraph, das war wie soll ich sagen, Tanz und nach zwei Versuchen kannst du den Gegner auswendig. Aber Silksong macht so ein bisschen was anderes. Da gibt es Gegner, die ihr Pattern quasi nicht repetitiv machen, sondern auch mal switchen und alles mögliche. Also ich denke, mit dem Gegnerdesign haben die das richtig, richtig geil gemacht. Mhm. Teilweise haben die Sachen eingebaut, die einfach unfair sind. Das ist, glaube ich, nicht im Stream. Nee, im Stream ist das nicht. Kann man sich nicht angucken. Aber ich bin dann in Hunter's March, bin ich hochgegangen. Und dann schweres Gebiet, dazwischen eine Arena Hunter's und March, alles Mögliche. Ja, Mann. Und dann oben habe ich gesehen, ein Schild für eine Bank. Yeah, Jackpot.
Ah, ja.
Da reingegangen, zack, setze ich mich auf die Bank. Eine Falle löst sich aus, bam, tot.
Ja.
Ja, genauso wie viele andere Sachen. Aber ich bin froh, dass wir, beziehungsweise dass ich dieses Silksong zuerst angefangen habe zu streamen und hauptsächlich, weil es so anspruchsvoll ist, gleichzeitig zu quatschen, dann dieses verdammt schwere Spiel. Mein Gehirn explodiert auch fast, aber geht noch.
Ich sag's dir, wie es ist, ich hätte das nicht geschafft. Also mir würde, glaube ich, dieses Streaming-Projekt in dem Moment mit dem Spiel keinen Spaß machen, weil ich einfach schlecht bin. Und ich würde nicht gerne irgendwie 10 Stunden Videomaterial on top haben wollen, wo man einfach nur sieht, wie ich von vorne bis hinten verzweifle.
Aber erzähl mal was von dir. Du hast doch auch Silksong angefangen, oder nicht?
Ja, ich habe Silksong auch angefangen, aber wirklich maximal 2-3 Stunden aktuell gespielt. Ich bin eher bei dir dann im Stream und gucke ein bisschen zu, ne, was los ist. Weil die Zeit ein bisschen fehlte, aber auch ein bisschen habe ich nicht das Commitment gerade, zu sagen, okay, ich quäl mich da jetzt durch.
Angst, Potter?
Definitiv. Ah, das Spiel ist geil, das muss man ja wirklich sagen. Es ist in allen Belangen geiler als Hollow Knight, der erste Teil, würde ich behaupten. Auch grafisch ein gutes Stückchen draufgelegt. Alles ein bisschen polisheder und es sieht Hammer aus. Aber auch du, Willi?
Ich habe das Spiel durchgespielt. Über 80 Stunden habe ich gebraucht. Damit war ich noch ein bisschen, im Vergleich zu anderen Leuten aus meiner Steam-Bibliothek, noch ein bisschen überdurchschnittlich. Aber es spielt sich sehr flüssig. Der Diagonal-Jump war am Anfang richtiger Pain. Aber ja. es gibt Mittel und Wege, um das, nachdem, wo es dann besser wird. Aber insgesamt, das Movement ist sehr viel geiler. Auch knackig manchmal, also du musst wirklich darauf achten, dass du deine Button Presses halt wirklich timest, sodass du halt nicht immer den vollen Jump machst, sondern manchmal auch nur einen halben.
Mhm.
Da musst du wirklich gut drauf achten. Und die Bosse, die musst du lernen, und wie Arthur schon sagte, die machen nicht immer eine lineare Sache, sondern sie machen mal so und so und reagieren auch ein bisschen auf dich. So, du versuchst dich vom Boss zu entfernen, er versucht die Distanz zu reduzieren, solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Ja.
Das ist aber auch echt fies teilweise bei normalen Gegnern auch, die haben Aimbot drin. Ja. Ne? Das ist, du merkst, wie es wirklich programmiert ist, wenn du dich healst, dass ein Gegner sofort irgendwas schmeißen will nach dir. Ne?
Genau, das ist wie bei Elden Ring.
Ja.
Ja. Ein Kritikpunkt an Silksong, den ich habe, du hast ja insgesamt mehr Leben von Anfang an jetzt im Vergleich zu Hollow Knight. Du heilst auch viel mehr Leben auf einmal, so 3-3 auf einmal mit einem Button-Press, was vorher halt immer eins hintereinander war so. Und Hollow Knight hat für mich das Problem, dass gerade bei Bossen alles macht 2 Damage. So,
Silksong mal zu speziell.
Silksong, genau. Ja. Silksong, alles macht 2 Damage. Du berührst einen Boss, obwohl er dich nicht angreift, 2 Damage. Ja. Er haut dich mit seiner vollen Faust, 2 Damage.
Das
alles,
kommt sehr
alles macht 2 Damage und das finde ich ein bisschen, das fühlt sich nicht richtig an. Es
kommt sehr früh, dass selbst normale Gegner das tun.
Genau.
Das ist das Ding. Also Bosse finde ich ja noch okay.
Wie bei Call of Duty Zombies, dieser Double Tap.
Genau.
Double Tap. Und das fühlt sich bei manchen Angriffen off an.
Ja.
So, das wäre mein größter Kritikpunkt an Silksong und der Diagonal Jump. So, das ist, es gibt Mittel und Mittel, das auszugleichen. Aber wenn man sich dann endlich reingefuchst hat und einfach mal fokussiert, dann geht es. Aber der Double Tap ist tricky.
Sehe ich kritisch. Sehe ich genauso.
Sogar Environment. Also, das gab es im ersten Teil nicht. Sogar Environment macht teilweise 2 Damage. Das ist absolut hardcore.
Mhm. Ich glaube, das haben sie nicht überall, aber das haben sie tatsächlich rausgepatcht. Ich hatte irgendwann das Gefühl, Environment macht nicht mehr Double Damage. Es kommt aber darauf an. Jetzt im Video sieht man zum Beispiel diese Zahnräder. Die haben Double Damage gemacht.
Ja, genau.
Und irgendwann haben sie es nicht mehr getan.
Okay.
Ich weiß zum Beispiel, dass Lava, wenn du da reinspringst, dass er
Double Damage macht. Lava macht immer noch Double Damage.
Genau, es gibt aber so einen Charm, was du anziehen kannst. Genau. Ne? und dann reduziert sich das auf jeden Fall.
In aber, guter alter Souls-Manier.
Ja, aber ich finde, klar, es ist schwer, es ist unforgiving, hundertprozentig, aber Team Cherry hat sich, denke ich mal, was dabei gedacht, ne? Also den Schwierigkeitsgrad so hoch anzusetzen, auch mit dem Double Damage, es ist so intended, würde ich sagen, und ich find's gut. Bisschen Masochismus muss immer dabei sein, oder nicht?
Da darf man auch zu sagen, so dadurch, dass die meisten Angriffe 2 Damage machen, ist es tatsächlich egal, ob du 7 oder 8 Leben hast. Das sind die gleichen Anzahl an Hits, die du einsteckst.
Ja. Absolut richtig, ja.
Yes. Ich würde sagen, wenn wir dann alle so ein bisschen mehr in Silksong gewesen sind und sich vielleicht ein bisschen der ganze Staub gelegt hat, machen wir vielleicht nochmal eine Special-Folge. Gucken wir mal, ne, ob wir da mal ordentlich drüber reden und uns die Zeit nehmen. Jetzt können wir nur damit verbleiben und sagen, die Wertung von uns an dem Tisch ist ein S. Verdient.
Und wer Angst hat, das selber zu spielen, soll sich den Stream von Arthur angucken, weil er hat auch Angst, aber er tut es trotzdem.
Absolutely.
Ihr seht die Angst in meinen Augen.
Und alle, der Nase.
Alle notwendigen Links in der Videobeschreibung. Ich sag immer Videobeschreibung. Das sind die Shownotes im Podcast. Ah, Mann. Enrico würde mich jetzt schlagen.
Also beim Stream ist es die Videobeschreibung. Da sind die Links auch dann zu dem eigenen Stream. Wieso sollten da Links zum eigenen Stream sein? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine.
So.
Streamception.
Streamception.
Oder wie würde Exhibit sagen? We put a stream in your stream, so you can stream while you stream. So.
Ja. Pimp your right. Falscher
Gott. Film. Oh, ich würde gerne ein Format sehen, wo Exhibit zu Streamern kommt und sagt, I gotta pimp your stream. Und dann sind da einfach wirklich so 400 Monitore irgendwo, wo keiner welche braucht.
Oh, das ist gut. Eine PlayStation ins Mikrofon eingebaut.
Ja, irgendwie so ein richtig crazy shit.
Gehst aufs Klo und dann ist so ein Screen drin. Also, das habe ich doch mal irgendwo gesehen. Das hat schon meiner gemacht.
Ich glaube, ich habe das auch schon.
Das Format hat richtig Potenzial, 100%.
Aber wieso soll das X mitmachen, wenn es vieles machen kann?
Ja, stimmt.
Also unter Verschluss halten. Wir haben nie drüber geredet.
Okay.
Worüber wir jetzt reden. Ori and the Blind Forest beziehungsweise Will of the Wisps. Ein weiteres Metroidvania von Moon Studios entwickelt und hat, ich würde schon fast sagen, sehr, sehr viel Ähnlichkeiten rein grafisch mit Hollow Knight. Geht aber eben um Ori, so ein kleines Männchen, welches, ich weiß gar nicht, im ersten Teil war das so.
In Ori geht es darum, man spielt einen kleinen Charakter, das ist so ein magisches Wesen dann dementsprechend. Er hat einen Freund, beziehungsweise quasi wie ein Elternteil, welches ihn aufgezogen hat. Die haben zusammen gebaut, zusammen Sachen gemacht, das Leben gelebt und dementsprechend, ne? Spaß und Trauer gehabt. Und irgendwann kommt ein Ereignis im Wald, welches dann die Ziehmutter dann dementsprechend von Ori zum Verhängnis wird und die Ziehmutter dann auch stirbt deswegen.
Das hört sich an wie die Geschichte vom Bambi, Alter, aber dass Bambis Mutter
wirklich... Also es ist wirklich quasi so. Es ist quasi dasselbe, nur dass Bambi dann auf Rache geht.
Mit Shotguns.
Das würde den Disney-Film einfach nochmal komplett anders machen. Bambis Revenge.
Wald, du wendest dich gegen mich.
Rache. Ich bin Klopfer.
Vogel.
Stimmt, Eule.
Bombi.
Hundertprozentig. Und dann, beginnt das Spiel, man erkundet den Wald. Also atmosphärisch ist das Spiel echt top-notch. Das ist unglaublich. Es ist so hübsch schön, ne?
Das Ding schluckt auch echt eine Menge Grafikleistung.
Ja, tatsächlich.
Übel.
Das, was noch schöner ist, dort wird gar nichts telegraphed in Bezug auf Story. Das ist alles nur visuell. Es gibt, soweit ich weiß, nicht ein einzige, Textpassage oder Dreh sonstiges. Das ist ein...
Zu spät. Stand gerade genau hinter dir, war gerade Text.
Ja. Text ja, aber drücke X, um zu speichern. Nee,
da stand wirklich gerade.
Ja, aber wirklich minimal. Die Leute reden und interagieren insofern nicht mit dir, mit Worten so ungefähr. Du weißt nicht, was die Leute wirklich wollen. Es gibt, glaube ich, so ein overall großes Gottheit, whatever, die vielleicht irgendwann mal mit dir spricht und so ein paar Textzeilen hat. Mhm. Aber grundsätzlich fast alles, was du irgendwie in der World siehst, interagiert nicht mit Worten mit dir. So, da hast du schon recht.
Und deswegen ist das so ein atmosphärisches Ding, wo man die Story genießen kann und auch die einen mitnimmt. Besonders weil beim Tod der Ziehmutter dann dementsprechend nichts wird gesagt, nichts wird, telegraphed, aber dann trifft dich das trotzdem richtig ordentlich.
Ich habe Ori und Blind Forest nicht gespielt. Aber ich sehe gerade das Gameplay und das sieht schon sehr ansprechend aus. Ich glaube, ich weiß, was ich als nächstes spielen werde. Und so eine kleine technische Randnotiz. es ist gerade hin und wieder mal die Minimap aufgeploppt und ich fand geil, wie detailliert die war. Wenn du das jetzt zum Beispiel mit einem Hollow Knight vergleichst, wo du ungefähr weißt, wo was ist oder zumindest, dass das dein Ort ist und du siehst auf der Minimap schon deutlich mehr. Du kannst auf der Minimap erkennen, wo du dich befindest. Also, so sah das für mich gerade aus.
Das finde ich bei so gerade Metroidvania auch ziemlich wichtig, die Minimap. Ja. Wenn man so eine Minimap, du hast viel Backtracking und sowas. Und irgendwo, das bei einigen Metroidvanias hatte man das auch, hattest du keine Ahnung mehr, wo war ich schon, wieso war ich da, habe ich da was vergessen, habe ich da was gefunden?
Silksong zum Beispiel. Das ist absolut crazy.
Und sowas nervt mich extrem. Sowas nervt mich extrem, weil du einfach 100 Mal den gleichen Weg gehst und, ah, warte, hier war ich schon. Ah, warte, ich war hier noch nicht. Ah, hier war ich doch. Und das frisst einfach so viel Zeit und zieht dieses Spiel so lang, was unnötig ist. Kannst du mit einer normalen, geilen Minimap einfach verändern.
Das ist absolut richtig. Was Ori auch sehr, sehr gut macht, sind die Skillsysteme und alles Mögliche. Also die Systeme, wie du deinen Charakter bzw. dein Spielstil beeinflusst, sind echt cool, weil du hast verschiedene Spells, verschiedene Nahkampfangriffe und alles. Und das macht Spaß, da ein bisschen Sachen auszuprobieren und mal neu zu erleben.
Ich hatte das Gefühl, Ori ist immer ein bisschen mehr ausgelegt auf wirklich Jump-and-Run-Passagen und Rätsel. So Schieberätsel klassisch waren relativ viel und wirklich halt durch die Gegend jumpen. Der Fokus war, soweit ich gespielt habe, relativ wenig aufs Kämpfen. Und das hat mir nicht hundertprozentig zugesagt. Wenn es jetzt wirklich nur so quasi Jump-and-Run-ig wird, ist es nicht unbedingt meins. Es hat auf jeden Fall seine Metroidvania-Aspekte. Und die macht's auch gut. Aber da war die Gewichtung war für mich nicht so richtig, dass ich das Spiel wirklich durchgehalten habe. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Dann wird dir Sundered gefallen.
Ist das so?
Oh ja.
Da werden wir gleich noch drüber reden.
Ja.
Okay, Ori and the Will of the Wisp beziehungsweise and the Blind Forest hat von uns ein A bekommen. Und wir gehen jetzt zu einem Spiel über. Da wird Arthurs Herz ein bisschen aufgehen. Und zwar Monster Sanctuary.
Oh yeah. Viele, wie soll ich sagen, belächeln das Spiel. Sieht doch scheiße aus, völlig verpixelt und alles mögliche.
Das ist original das, was ich gerade gesagt habe, vor der Aufnahme.
Ja, genau. Deswegen, ich zitiere dich quasi, um dich gleich fertig zu machen. aber ja, es ist ein Indie-Entwickler natürlich schon wieder. Und die haben ein paar Systeme zusammengeschmissen und daraus ein neues Genre, in Anführungszeichen, erschaffen. Und wir haben Metroidvania effektiv. Wir brauchen Fähigkeiten, die unsere Monster dann lernen, zum, keine Ahnung, Wände zerstören zum Beispiel oder Double Jump oder sonstiges, um bei manchen Passagen weiterzukommen. Dann haben wir ein Pokémon-ähnliches Unterfangen, in dem wir Monster fangen, diese entwickeln können, diese skillen können auch und alles Mögliche. Haben ein Turn-Based Combat mit jeweils 3 Monstern, also maximal 3 gegen 3 dann dementsprechend. Aber was das alles an sich ist so nebensächlich in dem Sinne, wenn es um die Systeme geht des Spiels. Und zwar die Skillung und die Angriffe der Monster kann man so geil aufeinander aufbauen. Zum Beispiel Gift drauf. Der eine macht dann mehr Damage, wenn Gift drauf ist. Der eine hielt sich, wenn der Gegner Gift hat. Und ganz
Synergien.
Absolut viele und so unglaublich geile Synergien. Ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, wie viele Monster es insgesamt gibt, aber ich meine an die 100, 200 Stück. Das heißt also, du kannst auch Bosse effektiv dann als eigene Monster haben, ne, und mit denen kämpfen dann dementsprechend, haben die richtig, richtig geil gemacht. Ne? Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist ein wunderschönes Spiel. Nachdem es rausgekommen ist, sind auch DLCs erschienen, die dann das Spiel erweitert haben. Ich weiß gar nicht, ob die kostenlos sind oder mit Payment. Nee, keine Ahnung. Aber wenn ihr so ein bisschen auf Turn-Based Monsterfang steht, kann ich das absolut empfehlen. Und nichtsdestotrotz wurde das auch daran weitergearbeitet. Die Systeme wurden auch übernommen und es ist vor kurzem der Early Access von Aethermancer rausgekommen. Aethermancer ist ein bisschen anders. Das ist ein Roguelike, ne? Auch mit Monster quasi fangen und trainieren und alles. Nur das Ganze aber in einem bisschen anderen Konzept, aber man merkt die Einflüsse von Monster Sanctuary und das ist ein quasi Nachfolger davon, von dem gleichen Entwicklungsstudio.
Ich finde verrückt die Mischung aus Metroidvania und rundenbasierten Kämpfen. Was ist da passiert, Alter?
Ja, alles. Aber es synergiert, es klappt. Es klappt richtig, richtig gut.
Okay. Also, find die Idee ganz cool. Muss nur aufpassen, wegen Monsterfang, dass Nintendo die nicht verklagt, aber sonst finde ich die Idee ganz cool.
Nice. Kurze Frage zu den Bossen, die du fangen kannst. Mhm. Ist das wie mit den Memes, so dass der Boss halt nur als Boss schwer ist, aber wenn du ihn selber hast, ist er dann Mist? Oder ist das wie bei Pokémon dann auch, dass ein legendäres Pokémon dann auch, wenn du es selber hast, immer noch geil ist.
Jedes Monster in diesem Spiel hat was Eigenes und Geiles. Mhm. Na, die Monster sind wirklich alle komplett unterschiedlich und haben ihren eigenen Skilltree und alles Mögliche. Ah. Also die haben, kein Monster hat den gleichen Skilltree wie das andere. Ne? Der eine ist mehr Supporter, der andere mehr Defender, die können Schilde machen und das ist auch dementsprechend bei den Bossen so. Ne? Ich weiß, ich spoiler mal den ersten Boss, das ist so ein Dampfgolem, den du später holen kannst. Und dieser Dampfgolem ist eher ein Tank, ne? Der kann shielden und alles Mögliche. Das merkst du im Bossfight, aber auch wenn du ihn hast. Du hast dieselben Fähigkeiten, ne? Und es ist auch diesbezüglich ziemlich gut gebalanced tatsächlich. Natürlich ist die Boss-Version etwas stärker als dein Monster, welches du hast. Das ist ganz normal. Mehr Life, mehr Attack, quasi nur stat-wise. Mhm. Aber du merkst, du hast den Boss als eigenes Monster und der kann auch das Gleiche tatsächlich.
Ich finde den Punkt von dir aber ziemlich gut, Willi, weil sowas finde ich auch immer, das nervt mich voll. Also RPGs oder so, du gehst dann mit einer Truppe mit 10 Mann, kämpfst gegen den einen, überlebst mit einem, so ein HP, boah, bam, boah, boah, so voll hart. Ja, komm in unser Team, alles klar. 10 Level unter dir, kann nix, fällt über seine eigenen Füße und du denkst so, hä?
Das ist so, du hast erst einen Gavados gefangen und wenn du es gefangen hast, ist es ein Carpador so ungefähr.
Aber ohne Flossen. Also, ich verstehe voll, was du meinst,
Willi. We are stand boss at home, so, ja.
Sehr gut. Okay, Monster Sanctuary hat von uns ein A bekommen. Und Arthur würde sagen, verdient.
Arthur würde Arthur sagen.
Weil er ein Pokémon ist.
Arthur.
Er ist wie ein Carpador ohne Flossen.
Weiter geht es mit Bloodstained Ritual of the Night. Entwickler ist Artplay und man kann direkt schon mal sagen, Bloodstained ist super krass influenced von Castlevania Symphony of the Night. Ich meine, der Name ist schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ne? Und das ist auch gar kein Zufall, weil, jetzt nagelt mich nicht fest, ich habe auch den Namen nicht drauf, ich glaube, einer der Hauptentwickler von Symphony of the Night hat dieses Spiel im Endeffekt gekickstartet und dann auch zum Release gebracht. Und es hat wirklich komplett diese DNA. Alles dadurch schwitzt, blutet und erfreut das Herz eines jeden Castlevania-Fans. Es läuft quasi exakt gleich ab. Du hast am Anfang wenig Fähigkeiten. Du hast die Möglichkeit, Waffen und Skills auszurüsten, was ich damals schon bei Symphony of the Night so geil fand. Da werden wir nachher noch mal drüber reden. Dass Monster spezielle Drops haben, Waffendrops, aber auch Skilldrops. Und du wirklich so ein geiles RPG-Element damit drin hast, anstatt einfach nur, okay, du hast diesen Skill freigeschaltet, jetzt kannst du Double-Jumpen, sondern okay, du hast auch ein cooles Schwert gefunden, eine geile Axt oder sowas, mit der du mehr Schaden machst. In Bloodstained hat auch noch jedes Monster die Möglichkeit, seinen Skill fallen zu lassen. Wodurch du dann dementsprechend auch dich noch mehr spezifizieren kannst, was du machen möchtest. Aber auch eben da kommen diese ganzen Skills wie Double Jump oder sonstiges her. Also das System ist super, super geil. Und was ich auch mega fand in dem Spiel, sind diese Kleinigkeiten, die da drin sind. Wie zum Beispiel, du hast einen Bossfight und den Bossfight musst du nicht normal bestreiten, indem du den Boss tötest, sondern, kleiner Spoiler, du musst in dem Bossfight den Mond, der dir angezeigt wird, kaputt machen, damit du aus diesem Nightmare oder was auch immer raus bist, um diesen Kampf wirklich abzuschließen. Mhm. Und solche Sachen sind da drin, das finde ich immer so geil. Aber ja, was haltet ihr vom Bloodstained, Jungs?
Es ist, wenn ich das mal so sagen darf, der perfekte Spiritual Successor von Castlevania, weil wir haben schon lange kein vernünftiges Castlevania mehr gehabt. Wir hatten, die letzten Ableger waren ja diese PS2, PS3-Dinger.
Genau.
Und das ist so wieder klassisches 2D, das ist mit, wie du schon gesagt hast, Johnny, das, was Aria of Sorrow richtig gemacht hat, Castlevania, wurde hier nochmal übernommen, dass jedes Monster seine Fähigkeit droppen kann und du dadurch stärker wirst. Das heißt, dieses Farmen mit einer gewissen Prozentchance natürlich, ne? die einen Monster mehr, die anderen weniger. Und da ein Monster, keine Ahnung, für eine halbe Stunde zu farmen, nur um die Fähigkeit zu kriegen, das ist halt immer geil. Und das ist ein absoluter Antrieb für Completionist, ne? Um das ganze Bestiarium dann dementsprechend zu füllen. Ne? Das ist ja immer so ein Anreiz. Was Bloodstained noch richtig gut macht, ist der Content. Die haben, bevor Bloodstained Ritual of the Night rausgekommen ist, noch einen pixeligen 2D-Plattformer herausgebracht, als Teaser in Anführungszeichen, mit sogar anderen Charakteren und alles, weil das Crowdfunding sehr, sehr gut gelaufen ist und die sehr viel eingenommen haben. Danach ja auch, als es rausgekommen ist, danach kam noch Content, verschiedene spielbare Charaktere tatsächlich auch, wo du die Story nochmal von einer anderen Seite siehst. Auch ähnlich tatsächlich wie Castlevania. Mhm. Hat das ja auch gemacht. Und so viel richtig gemacht. Und wenn, das ist eine der besten Spiritual Successors, die es jemals gab, würde ich behaupten.
Was für mich gewöhnungsbedürftig war am Anfang bei dem Game, ist auf jeden Fall der Grafikstil. Weil der so eine Art 3D mit involviert hat, die ich am Anfang echt schwierig fand. Das hat mich gar nicht angesprochen. Aber so nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ging auch das ganz, ganz gut klar. Also falls ihr das Spiel kennt oder euch auch mal Gameplay reinziehen wollt, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das hat so diesen komischen, okay, meine Animes, die ich gerne gucke, haben jetzt komische 3D-Elemente drin, die du so wirklich ganz, ganz stark merkst und die dir einfach so ein ungutes Gefühl geben, uncanny. Wisst ihr? Ja, genau, uncanny, danke. Das ist genau das richtige Wort. Einfach so, irgendwie weiß ich nicht, ne? So, ich verstehe die Entscheidung, geldtechnisch und so weiter, 2D-Sprites oder wie auch immer zu zeichnen, super teuer und animieren, keine Frage. Deswegen geht der 3D-Weg natürlich immer weiter und wird gewählt. Das hat mich ein bisschen gestört, aber dann war das auch geil.
Ist das so? Meinst du, das ist teurer, quasi 2D zu animieren?
Definitiv.
Und echt?
Ja.
Als 3D zu erstellen und
ja.
Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Weil das Ding ist, du hast ja bei 3D, du machst ein Model fertig so ungefähr. Und danach kannst du das adaptieren, wie du möchtest. Du kannst dort alle möglichen Texturen draufklatschen. Du kannst die Animation, die Bewegung, kannst du ja alles computersteuern, so ungefähr.
Ja.
Aber alles, was du in 2D, nicht alles, aber der Großteil, den du in 2D hast, musst du halt irgendwie tatsächlich neu zeichnen. Ne?
Also
das ist einfach ein anderer Weg. Und ich würde auf jeden Fall sagen, teurer. Aber ohne Gewähr, ich bin natürlich jetzt kein Entwickler in der Hinsicht.
Ne? Ist mittlerweile auch anders. Mittlerweile kannst du 2D-Sprites genauso wie 3D-Modelle bewegen und riggen sozusagen. Mhm. Oder halt mittlerweile auch, du machst 2 oder 3 Referenzbilder und lässt dir die Bilder dazwischen, lässt du dir halt einfach erstellen, rendern, KI. So das, was KI heute für dich macht mit weniger, war damals auch schon möglich. Aber es ist halt schwieriger, 2D, sowieso wie bei Silksong zum Beispiel oder bei Hollow Knight, 2D wirklich Tiefe zu geben. Und ich sehe das jetzt hier gerade, dass man sieht, es wirkt ein bisschen retro, aber das ist gewollt retro.
Ja, absolut.
Ja, aber man sieht halt auch die Details, so sie ist gerade auf ein Schiff in dem Gameplay und dieses Schiff bewegt sich auch immer. Das heißt, deine ganze Map dreht sich so ein bisschen links und rechts. Das sind so feine Details, die mir ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich finde das schon sehr, den Detailgrad schon sehr faszinierend. Also, und die haben mit der Optik auch gespielt so, und ja, sie versuchen halt eine gewisse Spielerschaft so damit anzusprechen. Das ist alles gewollt, wirklich.
Ja.
Fühlt sich für mich so an.
Ja, funktioniert auch wirklich gut, muss man echt sagen. Wie du sagst, der 3D-Effekt wurde hier komplett gut ausgenutzt und trägt eher dazu bei, als dass er mich dann abstreckt. Das war für den Anfang, danach war es mega. Mhm. Ne? Was ich auch geil fand, Arthur, du hast gesagt Content. Ich fand geil, dass ich glaube, out of the box sofort, wenn nicht vielleicht eine Woche oder 2 Wochen später, gab es auch einen Speedrun-Modus. Wofür ja auch Castlevania übelst gefeiert wird. Es gibt ja immer noch krasse Speedruns in dem Bereich. Da war es out of the box direkt drinne, wo du auch aber zum Beispiel so einen Randomizer mit drinne hattest.
Ja.
Und ich erinnere mich daran, dass wir den einmal gestartet haben und in der allerersten Kiste, die du bekommen oder die du öffnen konntest,
+3.
Nee, aber da war ein Schwert drinne, was du brauchst, um die Story fortzustreiten.
Ja.
Aber dadurch, dass wir das Schwert da schon hatten, das bekommst du erst nach in normalen Spielen vielleicht 6 Stunden oder sowas. Speedrun natürlich ein bisschen schneller, keine Frage. Aber dadurch haben wir quasi irgendwie ein Drittel oder die Hälfte des Spiels schon mal direkt geskippt durch diesen Randomizer. Ja, das war so funny, ey. Richtig, richtig geil. Also das Spiel hat wirklich einiges richtig gemacht. Wenn ihr Castlevania-Fans seid, werdet ihr damit absolut nichts falsch machen. Und von uns hat das Spiel ein A bekommen.
A wie Arthur.
Habe ich auch gehört.
So, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist Salt and Sanctuary bzw. Sacrifice. Da kurzer Disclaimer, wir haben schon in unserem Souls Games Ranking drüber gesprochen. Das heißt, da gerne noch mal quer hören. Wir werden jetzt nicht allzu tief ins Thema gehen. Sonst Arthur, vielleicht noch 1-2 Worte?
Vielleicht vorher noch, bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen. Du hast ja gesagt, das Game war schon in dem, bei uns im Souls-Special mit drin. Hä, wieso ist es denn mit Metroidvania jetzt auch drin? Wir haben es bei Metroidvania ganz oft, dass ganz viele Souls-Elemente auch mit drin sind. Ja. Also viele der Metroidvania-Spiele haben auch einen sehr starken Souls-like-Anteil, weswegen wir die halt auch in diesen beiden Specials, sage ich mal, erwähnen.
Ja.
Weil nur weil es ein Metroidvania ist, heißt es nicht, dass es kein Souls-like sein kann. Und genau andersrum.
Oder haben Souls-likes Metroidvania-Elemente?
Wieso heißt es nicht Soulsvania Metroid-like?
Stimmt.
Wieso heißen sie nicht Castleroids?
Weil es scheiße klingt.
Ja, nee, ich find's krasser. Ich find's krasser. Roids sind super.
Alle Roids sind cool.
Das klingt wie eine Krankheit.
Ich nenne meine Kinder
Roids. Besonders die Stä sind besser. Scherz. Salt and Sanctuary, beziehungsweise Sacrifice, haben wir drüber gesprochen. Sacrifice nochmal um einiges besser, viele Systeme besser gemacht als der erste Teil. Und es hat den Charme von Dark Souls tatsächlich. Nicht optisch gesehen, das nicht, aber von der Tiefe her, vom Movement merkt man Dark Souls tatsächlich. Von den Waffen her sehr viele References zu den Waffen aus Dark Souls. Und die Waffen aus Dark Souls sind ja auch teilweise References von anderen Sachen, Berserk zum Beispiel und alles Mögliche. Und das haben die aber gut aufgegriffen. Das Spiel macht Spaß, also wer da Bock drauf hat, das ist richtig knackig, das ist nicht leicht. Na, man kann aber auch overleveln und ne, gibt so Sachen wie bei Dark Souls halt auch. Ne? Du kannst dich stärker machen und let's fucking go. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, haben wir lang und breit drüber gesprochen.
So ist es.
Ist das so ein bisschen Lovecraftian? Also Cthulhu und so weiter?
Ich glaube nicht, von dem, was ich gesehen
gerade
habe.
Gerade eben auf dem Schiff?
Ja.
Sah so aus, aber
kann sein, dass es die Einflüsse hat. Ich habe selbst auch nicht gespielt.
Weil die sind ja auch in Dark Souls ziemlich gut vertreten. Auf eine andere Art. Und Bloodborne. Ja.
Bloodborne vor allem, ne?
Ja.
Das könnte sehr gut sein. Was ich noch erwähnen will, ist, dass das Ding absolut geil koop-fähig ist. Das macht wirklich Spaß, mit mehreren Leuten da sich reinzusetzen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob zwei Leute gleichzeitig oder drei Leute? Ich meine nur zwei. Aber Koop kann ich das absolut empfehlen.
Eins der wenigen 2D-Metroidvanias, die überhaupt Koop-playable sind. Ne? Also das ist auf jeden Fall so ein gutes, fast schon Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Also wenn man darauf Bock hat, let's go. Salt and Sanctuary bzw. Sacrifice hat von uns ein B bekommen, weil ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was es bei uns als Souls-Titel bekommen hat, aber als Metroid-Titel oder Metroidvania-Titel, bekommt es von uns ein B. Damit müsst ihr euch abfinden. So einfach.
B wie Souls-like.
So. Hase muss auf jeden Fall noch buchstabieren lernen. Der nächste Titel fängt tatsächlich mit einem B an.
Stimmt. Hase,
möchtest du
Metal Gear Solid.
Battle Gear. War so klar.
Blasphemous.
Yeah. Ähnlicher Disclaimer, haben wir schon in der Souls-Folge drüber gesprochen. Aber du kannst gerne noch mal ausführen, Hase.
Ja, Souls-Folge war ich ja leider nicht dabei. Deswegen, ich fand Blasphemous war ein unglaublich geiles Game. Es hat mir also richtig Spaß gemacht. Ich fand den Stil mega geil. Diesen cringen, horrormäßigen Stil, voll die komischen NPC-Kreaturen und so. Hat mega Bock gemacht, das Spiel. Der zweite Teil noch mal um einiges besser als der erste Teil. Ja, aber sonst ein typischer Metroidvania. Also typisches Metroidvania-Game.
Er besticht halt durch seinen Stil, ne? Muss man nicht sagen. Grafisch ist das echt ein richtig geiles Ding. Aber Willi, du hast den Teil gespielt. Erzähl mal.
Ich habe ihn angespielt. Ich habe nicht weit gespielt. Für mich, das sieht man jetzt auch im Video auch so ein bisschen, es fühlt sich sehr oldschoolig an, was nicht grundsätzlich schlecht ist. Aber es war mir too slow. Für mich war das dann auch nach Spielen wie Hollow Knight und Dark Souls so im Vergleich dazu war es halt tatsächlich, es war mir zu langsam. Deswegen habe ich es nicht weiter angerührt, aber die Optik, die Story und auch generell die Atmosphäre und das Flair, deswegen habe ich es überhaupt bewertet, weil es hat definitiv eine Daseinsberechtigung und ich hätte es unter anderem, weil es auch relativ günstig war, kann man es definitiv mit empfehlen. Jetzt, wo ich gerade auch so ein bisschen Gameplay sehe, es sieht schon, es ist nicht nur düster, es ist auch so ein bisschen hell im Hintergrund, aber es ist für mich immer noch das gleiche Problem, es fühlt sich zu slow an, für mein Empfinden einfach.
Ist es auch, ich weiß, was du meinst, es gibt Spiele, die sind da auf jeden Fall schneller drauf, gerade wenn man dieses Gameplay eben auch haben will. Umso schwieriger macht es das in diesem Game, dass du wirklich die richtigen oder die Moves machst, die du in dem Moment auch machen musst. Ne? Also wenn du einen falschen Move machst quasi, um den zu korrigieren, bist du nicht so schnell, als dass du dann vielleicht irgendwie in den Damage von einem Gegner reinläufst oder
so.
Also
ein Animation-Stop jetzt quasi, so wie bei
genau. Dark Souls. Ja, ja. Also das ist da auf jeden Fall so ein bisschen anders gewichtet. Aber ja, wie du sagst, Daseinsberechtigung ist definitiv vorhanden, weil es auch einfach, wie gesagt, grafisch super geil ist. Es fühlt sich an wie Dark Souls auch, mit so einem leicht mehr religiösen Einfluss und auch wirklich viel mehr Gore.
Also es hat stark was von Bloodborne, ne? Ja, jeder, der der den Podcast gehört hat und gerade solche Folgen, wo Bloodborne vielleicht auch angesprochen wurde, weiß, dass ich das, keine Ahnung, 274 Mal durchgespielt habe, 16 Mal oder so, glaube ich, waren das. Ich liebe Bloodborne, ne? Ja, also für mich immer noch das geilste Souls-Titel. Und das erinnert mich ziemlich stark auch an Bloodborne, vielleicht auch einfach mein Herz ein bisschen mitgesprochen bei dem Spiel. Aber nee, ich fand Blasphemous ein Top-Spiel, hat richtig Spaß gemacht. Zockt es auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt.
Zockt es auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. O-Ton von Hase.
Miau.
Sehr schön. Ich würde sagen, damit, Freunde, sind wir in dem ersten Teil tatsächlich durch. Wie fühlt ihr euch soweit mit den ganzen Games?
Ich hab Bock auf Ori.
Ja,
ist das? Ich hab die Animation gesehen und das hat sich sehr geil angefühlt. Das hat sich sehr fließend angefühlt. Und ich hab's nicht als Metroidvania wahrgenommen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Wohlfühlspiel, so, so atmosphärisch, so ein bisschen wie Grease vielleicht.
Ja,
aber jetzt, wo ich das so sehe, doch das Combat mit bei Skillsystem und auch so die Animation ist fließend. Und ich hab tatsächlich Bock auf mehr Rätsel. Nach Silksong habe ich Bock auf ein bisschen seichteres Gameplay.
Ja, verstehe ich.
Das Gemüt wieder ein bisschen abkühlen.
Ja,
ich definitiv. Ich glaube, Ori hatte echt das Problem, dass es nicht so ganz klar war, was es jetzt ist. Weil es sieht einfach nicht aus wie so ein klassisches Metroidvania, ne? Es sieht einfach aus nach Jump'n'Run. Und das ist auch ein großer Einfluss in dem Game, definitiv. Darauf musst du dich einstellen. Aber ja, es ist spielenswert, definitiv. Ne? Gut, damit würde ich sagen, Freunde, wir haben den ersten Part abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Uns hat's in jedem Fall gefallen. Wenn ihr die Folge interessant fandet und grundsätzlich den Fearless-Podcast ganz gut feiert, würden wir uns immer freuen, wenn ihr liked, abonniert, kommentiert, teilt, alles Mögliche. Wem die Folge wirklich gefallen hat und wer uns ein bisschen unterstützen will, kann das gerne auf Steady tun mit einem Obolus, dem Peiniger. So ein bisschen uns dabei helfen, dass wir diesen Podcast in unseren Alltag integrieren können und weiterhin das Krams machen können, den wir hier tun. Mittlerweile auf allen möglichen Plattformen irgendwie unterwegs, YouTube, kommen teilweise Videos raus. Auf Twitch haben wir es vorhin schon erwähnt. Arthur ist am Stream, aber auch der ein oder andere von uns wird da auch noch mal erscheinen. Wir sind auf vielen Podcast-Plattformen unterwegs. Instagram, alles ist in den Shownotes. Dort könnt ihr gerne mal gucken. Und jetzt ganz neu, super brandheiß und aktuell, Discord. Wenn ihr Lust habt, joint uns im Discord. Dort sind wir jetzt aktiv. Und dort wird man auch mit dem einen oder anderen von uns auch mal reden können. Schreiben können. Da sind wir da. Das wird witzig.
Kommt ja wegen der Hase-Memes.
Ja, da gibt's Hase-Memes. Ich bin Hase, ich hab Memes. Gerne, Discord, ne? Natürlich.
Das ist ein laufender Meme.
Und ansonsten ruft an, 1001 für Fearlist und
555 Hase. Ich würde sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Haut rein.